Radio 1, nur für Erwachsene.
Ihren Eltern ist es passiert, Ihnen selbst vielleicht auch, und es passiert millionenfach in jeder einzelnen Sekunde. Babys kommen zur Welt, sie werden geboren, unter Schmerzen rausgeschrien und gepresst von den Müttern, die Väter derweil wie Don Draper rauchend und trinkend vor der Tür oder mehr oder minder überfordert neben der brüllenden Frau. Zeugen, gebären, das sind meistens sehr physische Tätigkeiten.
Aber auch eine geistige, eine mentale Herausforderung. Das Kinder kriegen und Kinder haben, verdient es auch philosophisch betrachtet zu werden, dachten sich die Philosophin Svenja Flasspöhler und der Autor Florian Werner. Gemeinsam haben sie zwei Kinder und gemeinsam verfasst haben sie den Band Zur Welt kommen. Elternschaft als philosophisches Abenteuer. Und jetzt sind sie uns aus Berlin zugeschaltet. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo, einen schönen guten Tag.
Es gibt ja jede Menge Sachbücher zum Thema Kindergesundheit, Kindererziehung und solche Sachen. Philosophisch haben wir aber noch nichts gesehen. Wieso ist das Kinderkriegen und das Kinderhaben eigentlich so eine philosophische Leerstelle, Frau Flasspöhler?
Ja, das haben wir uns tatsächlich auch gefragt. Also wir haben uns gefragt, warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, ein philosophisches Elternbuch zu schreiben? Und zwar aus mehreren Gründen. Also zunächst einmal steckt es ja schon im Titel Zur Welt kommen. Also das heißt, das Elternwerden ist ein Neuanfang, und zwar nicht nur ein Neuanfang für das kleine Wesen, das da auf die Welt kommt, sondern ja auch ein Neuanfang für Mutter und Vater. Also man rückt in eine völlig neue Position auf. Und darüber hinaus hat uns aber natürlich auch zeitdiagnostisch einfach interessiert, was es bedeutet eigentlich in der Moderne, deren höchsten Werte ja die Autonomie, die Selbstbestimmung ist, was es da eigentlich bedeutet, Kinder zu bekommen, die einfach mit jeder Faser ihres Leibes von einem abhängig sind.
Man rückt auf, warum nicht ab?
Na, man rückt auf in die Mutter- respektive Vaterposition, und das bedeutet natürlich, dass man auf der einen Seite in etwas ganz Neues hineinkommt, was man noch nicht kennt, und gleichzeitig, und das ist natürlich die Spannung, die das Ganze hat, schließt es an was ganz Altes an. Also es schließt an die eigene Kindheit an, eigene Erinnerungen werden wach. Man identifiziert sich natürlich nochmal umso stärker mit der eigenen Mutter, mit dem eigenen Vater. Und diese Konflikthaftigkeit, die haben wir natürlich auch versucht, in diesem Buch zum Ausdruck zu bringen.
Das machen Sie auch sehr schön. Kapitelweise beleuchten Sie unterschiedliche Aspekte Ihrer jeweiligen Themen und kennzeichnen dann per Männer- und Frauenzeichen, wer von Ihnen beiden es geschrieben hat. Wenn wir vielleicht gleich beim Neuanfang bleiben wollen, Herr Werner. Sie haben geschrieben, Sie haben wenig Sinn darin gesehen, die Nabelschnur Ihrer Kinder durchzuschneiden nach der Entbindung. Klassischerweise ist das ja der eine Job, den der Vater im Kreißsaal hat. Wieso hatten Sie da so eine Abneigung gegen?
Ja, mir kam das so ein bisschen vor wie beim Kindergeburtstagstorte bauen, wenn die Eltern die Torte machen und das Kind darf nachher so das Sahnehäubchen oder die Kirsche oben drauf machen, symbolisch, und sagen alle, Mensch, du hast aber ganz, ganz toll mitgeholfen. Denn seien wir ehrlich, heutzutage, wir haben beide Kinder, oder meine Frau hat beide Kinder in einem schulmedizinischen Krankenhaus zur Welt gebracht, hier in Berlin. Und da ist ja die Rolle des Vaters doch relativ überflüssig. Also das Beste, was wir als Väter machen können, ist ja nicht ohnmächtig umzufallen oder irgendwie hysterisch anfangen zu weinen vor Erschütterung.
Nicht zu stören,
genau. Und dann erschien mir das doch irgendwie wie eine sehr, sehr leere Geste, deren Symbolik natürlich relativ klar ist. Die Nabelschnur, die verbindet Mutter und Kind, und diese Mutter-Kind-Dyade, psychoanalytisch gesehen, die muss der Vater natürlich trennen und sich dadurch sozusagen hineindrängen in diese Zweierbeziehung. Aber ich dachte, das kann doch auch noch warten, bis das Kind zu Hause ist und ich dann Elternzeit nehme und mich natürlich für das Kind, um das Kind kümmere, aber nicht schon beim Nabelschnur durchschneiden.
Leere Geste, sagen Sie, Herr Werner. Wieso haben Sie, Frau Flasspöhler, gefunden, dass das eben doch sehr wichtig ist, ob der Gemahl oder die Hebamme das nun machen?
Naja, ich will es jetzt gar nicht unbedingt nur an diesem Ritual festmachen, aber ich finde schon, dass tatsächlich Symbole nicht bedeutungslos sind. Und tatsächlich haben wir darüber einen richtigen Kampf geführt in dem Buch, weil mich eben gewundert hat, dass Florian ausgerechnet als Schriftsteller, das gesamte Reich der Symbole so niedrig schätzt. Und der Bereich, wo wir dann so richtig aneinander geraten sind, war tatsächlich die Frage, welchen Nachnamen soll das Kind oder sollen unsere Kinder tragen? Und ich war eben sehr dafür, dass der Vater eben als dritte Figur in dem ganzen Spiel den Namen weitergibt. Und das hat Florian ganz anders gesehen und fand das sozusagen, ja, überflüssig, oberflächlich und so weiter. Und darüber haben wir uns sehr auseinandergesetzt.
Herr Werner, Sie beschreiben aus der Perspektive des Vaters, wie es ist, unsichtbar zu werden. Was denken Sie, woran das liegt?
Naja, man wird ja nicht ständig unsichtbar, aber doch finde ich bei zwei Momenten der jungen Vaterschaft, das eine ist in der PKIP-Gruppe, also was? Beim Prager Eltern-Kind-Programm.
Krabbelgruppe.
Bei einer Krabbelgruppe, genau. Und das andere beim Babyschwimmen, wo man eben doch auch heutzutage sogar im bösen Prenzlauer Berg als Vater noch deutlich in der Minderzahl ist und manchmal sogar der einzige Mann im Raum. Und das ist natürlich schon so, dass es eigentlich eine merkwürdige Algebra ist, da sehr, sehr viele Frauen, die natürlich entweder in Badekleidung sind oder auch mal ihr Kind stillen oder so. Und als Mann möchte man eigentlich am liebsten verschwinden, weil man das Gefühl hat, man stört. Gleichzeitig hatte ich aber oft auch das Gefühl, ich werde eigentlich gar nicht wahrgenommen. Ich werde eigentlich gar nicht gesehen. Ich habe das beim Babyschwimmen dann teilweise ganz praktisch dadurch gelöst, dass ich einfach das Kind so mit ausgestreckten Armen über mich hielt und untertauchte und die Augen zumachte, um wirklich ganz, ganz weg zu sein unter der Oberfläche.
Wir sprechen über das Buch Zur Welt kommen, Elternschaft als philosophisches Abenteuer, verfasst von den Publizisten und Eltern Svenja Flassböhler und Florian Werner. Und gleich reden wir weiter. Besten Dank bis hierher.
Dankeschön. Kinder zur Welt bringen, mit ihnen zusammenleben, die Verantwortung für sie tragen, das ist ein schöpferischer Akt erster Kajüte und eine große Aufgabe. Aber philosophisch nur selten, nur wenig beackert. Das, was es gibt zum Thema von Adorno, Nietzsche oder Arendt, haben die Philosophin Svenja Flassböhler und der Autor Florian Werner zusammengetragen und mit dem eigenen Erleben als Eltern und mit den eigenen Gedanken erweitert und grundiert.
Eben sprachen wir schon über die unterschiedlichen Sichtweisen auf die gemeinsamen Kinder. Hallo nochmal, Florian Werner und Svenja Flassböhler.
Hallo.
Hallo.
Kinderwunsch und Geburt, sexuelle Lust und Unlust, das sind sehr private Dinge. Hat sie das eigentlich Überwindung gekostet, darüber zu schreiben für ein ja doch anonymes Publikum?
Mich glaube ich mehr als meine Frau. Meine Frau ist da etwas, wenn ich das so sagen darf, sie ist ja neben mir exhibitionistischer veranlagt, etwas schmerzfreier. Ich selber muss mir eigentlich immer mit einem Trick dabei behelfen, dass ich mir sage, das wird ja nachher sowieso kein Mensch lesen, oder?
Und wieso sind Sie schmerzfreier, Frau Flassböhler, oder stimmen Sie da gar nicht zu?
Doch, ich glaube, ich bin da tatsächlich schmerzfreier, aber ich würde es wirklich halten mit diesem guten alten Satz, das Private ist politisch und dass es eben, finde ich, schon auch darum geht, gerade über dieses ganz Private auch zu sprechen oder auch Begriffe dafür zu finden, weil sonst läuft es immer so mit als irgendwie nebensächlich, naja, man hat halt irgendwie Kinder, man ist irgendwie Mama und Papa und da gibt es vielleicht auch noch sowas wie Sexualität irgendwo und das wirklich zu thematisieren, weil ich wirklich glaube, dass wir in unserer Zeit, in der Moderne eine solche Transformation durchlaufen in der Frage, was es heißt, Mutter und Vater zu sein, eine Familie zu haben, dass ich es für absolut notwendig erachte, da eben auch offen zu sein.
Sie, Herr Werner, beschreiben im Kapitel Vaterliebe, dass Sie sich Sorgen gemacht haben nach der Geburt des zweiten Kindes, dass Sie vielleicht nicht beide Kinder gleichermaßen lieb haben können. Und dann stellen Sie fest, das zitiere ich, in guten Momenten fühlt es sich so an, als würde die Liebe mit der Zahl der Objekte, denen sie zuteil wird, zunehmen. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, jetzt kommen wir doch in den Bereich der freudvollen Geburtsverkündigungsprosa. Steht ja auch so auf manchen Geburtsannoncen. Liebe ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt. Das ist alles richtig, aber auch gleichzeitig irgendwie banal. Klingt jetzt von mir wie ein Vorwurf, soll es gar nicht sein. Ich habe mich gefragt, ist es bei dem Thema einfach so? Alles von vielen Menschen erlebt, aber eben doch immer eine umwerfende Erfahrung für jeden Einzelnen?
Die Sorge, ob ich tatsächlich in der Lage sein würde, meine Kinder zu lieben, die hatte ich eigentlich schon viel früher, eigentlich noch vor der Geburt. Und ich glaube, das ist eine Angst, die ich nicht allein habe und die deswegen man auch mal teilen kann, literarisch, ob das eigentlich möglich ist, ja, mehr als nur die Partnerin oder den Partner zu lieben. Ist das eine Liebe, die sich irgendwie anders anfühlt? Was passiert eigentlich mit dieser merkwürdigen abstrakten, na, Substanz ist ja nicht, aber eben diesen Abstraktum der Liebe? Und da fand ich die schon frappierende Erfahrung, dass eigentlich zunächst mal die Verknalltheit, sage ich mal, in dieses neugeborene Kind emotional, qualitativ ganz ähnlich war, wie die so ein Verknalltheit zu einem Erwachsenenpartner. Natürlich minus die Sexualität, aber sozusagen diese freudige Erregung, wenn man ins Krankenhaus fährt, um das Kind zu sehen und sich freut, die zu sehen, diese Vorfreude, dieses Glühen, das war ganz genauso da. Das hat aber sozusagen von meiner Liebe zu meiner Frau nichts subtrahiert und deswegen bin ich dann tatsächlich auf dieses etwas kalenderblatthafte Bild gekommen von dem Blattgold, das irgendwie so ausgewalzt wird. Ne? Man hat diese Liebe und die wird immer feiner gewalzt und sie glimmert aber immer noch genauso schön. Das war meine Wahrnehmung.
Naja, und ich finde aber, das Banale verliert sich auch sofort, wenn man auch da nochmal die Geschlechterdifferenz mitdenkt, weil was wir wirklich interessant fanden beim Schreiben Und wo wir wirklich auch nochmal übereinander so Neues erfahren haben, war tatsächlich, wie unterschiedlich wir bestimmte Phänomene erleben und eben dann eben auch beschreiben oder in den Worte fassen. Und während Florian eben für das Begehren, das sich vermehrt, dieses Bild des Blattgolds gefunden hat, das sich irgendwie ausbreitet, musste ich sofort an Jacques Derridas Begriff des Supplements denken. Also Jacques Derrida, französischer Philosoph. Und das Supplement meint eben etwas, das etwas ergänzt und auffüllt und schöner macht, aber das Supplement ersetzt eben auch. Und genau das haben die Kinder in meiner Wahrnehmung gemacht. Sie haben sich auch an die Stelle von gesetzt. Also bei mir, ich würde das überhaupt nicht so beschreiben wie Blattgold, sondern eher tatsächlich wie eine bestimmte Menge an Libido, an Zuwendung, die dann aber irgendwie wirklich auch Grenzen hat und die bei mir dann eben eher dazu geführt hat, meine Ruhe haben zu wollen und so weiter. Also das heißt, diese Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung, das war für uns wirklich nochmal sehr erhellend.
Svenja Flassböhler und Florian Werner sind ein Paar. Sie sind Eltern zweier Kinder und beruflich Philosophin und Autor. Gemeinsam haben sie nachgedacht über das Zur-Welt-Kommen, Elternschaft als philosophisches Abenteuer. Erschienen ist das Buch bei Blessing und kostet 18 Euro. Und wir danken fürs Gespräch.
Danke auch.
Ja, wir auch. Auf Wiederhören.